Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen.
In der Krise beweist sich der Charakter.
An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser.
Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Restart zur Finanzierung von Unternehmen. Heute wieder mit Gerhard Müller.
Hallo Martin.
Ja, und wir haben wieder Jan Dietz von der Firma Ökonos bei uns, Unternehmensberater aus Dettingen. Hallo Jan.
Hallo Martin.
Jan, du hattest ja uns von dem Fall berichtet, wo du beraten hast bei dem Maschinenbauer, der von der Serienfertigung hin zur Spezialmaschinenfertigung die Produktion verändert hat. Und wir hatten verstanden, dass das große Thema ist Finanzierung, weil wir eben wesentlich mehr Eigenkapital brauchen, weil später gezahlt wird. Gibt es da weitere Dinge, die man beachten muss? Was können wir dem Mittelständler mitgeben im Hinblick auf die Konditionen, die er mit seinen Kunden vereinbart?
Also das Erste, was ich unbedingt mitgeben würde, ist, lest die Verträge. Also es ist, gerade wenn man sich in neue Bereiche begibt, dann sind das ja oft auch größere Unternehmen, die halt Spezialanwendungen brauchen. Also kleine Unternehmen brauchen in der Regel die in der Größenordnung nicht. Und die Verträge, die einem da vorgelegt werden, also geht schon los, wie kommt der Vertrag zustande? Man gibt ein Angebot ab, welche Einkaufsbedingungen gelten, die des Maschinenbauers oder die des Kunden? Ja, dann, das ist ja dann immer das berühmte Spiel, wer hat zuletzt was geschickt, ja? Also welche Bedingungen gelten. Und da sind natürlich diametral andere Ideen dahinter. Der eine möchte möglichst viel für sich haben und der andere eben auch. Das heißt, die Verträge werden aus meiner Sicht oft nicht gelesen, weil sie auch sehr umfänglich sind. Da hat man ja schnell mal 40, 50 Seiten, vielleicht noch auf Englisch, ja, vielleicht noch mit einem anderen Gerichtsstand, mit unter Geltung eines anderen Rechtes. Das ist auch so ein Thema, was man sich da wirklich genau anschauen muss. Also wenn es zum Streit kommt, wo muss ich denn klagen?
Ja? Und man spart am Anwalt. Ne?
Also
wir haben viele Mandanten in der Größenordnung und die kommen dann eigentlich nur zu uns, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und dann geht es um Millionen.
Ja.
Und wir sagen, er hätte uns mal vorher gefragt, hätten wir vielleicht für ein paar tausend Euro die Themen klären können. Aber er kommt nicht.
Ja. Ich habe da ganz oft diesen englischen Spruch, penny wise and pound foolish, das ist wirklich, da wird Geld gespart an der falschen Stelle. Das ist ganz oft.
Das heißt also, mal Werbung in eigener Sache, geht zum Anwalt. Ja.
Absolut. Und vor allen Dingen noch eins, die Verträge, und das ist dann immer die Sache, wo ich ein bisschen in Rage gerate, die werden ja dann verhandelt von Vertrieblern. Und also ich hatte den Fall auch, wir haben Verträge, also auch Einkaufsbedingungen und so von uns, die wir natürlich durchdrücken wollten, vorgegeben. Und dann kommt der Hobbyjurist Vertriebler, der von Jura keine Ahnung hat und fängt dann an, in so Passagen ganze Teile zu ändern, unklar zu machen und so weiter. Und dann am Schluss, und das muss dann im Prozess halt sichergestellt sein hinterher, dass das nicht passieren kann, ja? Dass das vor Unterschrift auffällt. Aber wenn das nach Unterschrift auffällt, ja, dann ist das Kind, wie du sagst, schon in den Brunnen gefallen, dann kannst du gar nichts mehr machen. Dann beruft sich vielleicht der Kunde auf eine für ihn gute Formulierung und die wollte man gar nicht haben, weil irgendein Mitarbeiter eigentlich seine Kompetenz überschritten hat.
Inwieweit ist das überhaupt verhandelbar? Denn wenn ich jetzt an Automobilhersteller denke, die haben dann irgendein elektronisches Portal und dieses Portal, in diesem Portal sind dann bestimmte Vertragstypen voreingestellt und dann heißt es, akzeptiere das, was in dem Portal steht oder lass es bleiben. Wir verhandeln gar nicht drüber.
Das kommt ein bisschen darauf an, wie sehr die einen brauchen. Also wenn man jetzt irgendwas Besonderes kann, dann lassen die sich aus meiner Erfahrung schon darauf ein, dass man in wirklich Nuancen Dinge rausverhandelt, dass man sagt, hier gelten die AGBs nicht und dieser Passus in den Einkaufsbedingungen, den lassen wir jetzt hier nicht gelten oder hier wird abweichend von den sonstigen Standardregularen dieses oder jenes vereinbart. Das gibt es, aber natürlich, je schwächer deine Position ist, umso schlechter bis unmöglich wird das Ganze dann. Aber dann ist ja auch der Punkt irgendwann mal erreicht, wo ich, also den Fall hatten wir tatsächlich, ich hatte hier einen Vertrag vorliegen mit einem großen Automobilisten, der innovativ ist, sehr innovativ. Also man hatte die Vorstellung, wenn man mit dem jetzt was macht, dann wird man selber katapultiert in die neue Zeit. Ja. Das ist auch eine Riesenchance, ja, mit so jemandem zusammenzuarbeiten, der halt neu im Business ist und sehr innovativ unterwegs ist. Aber als ich mir die Verträge angeschaut habe, habe ich dem Kunden gesagt, das darfst du nicht unterschreiben, du verkaufst die Seele. du verkaufst deine Seele. Und da sind dann halt so Sachen drin, was ich eigentlich ganz unmöglich finde, dass man unterschreibt, das gibt es im US-amerikanischen Recht öfter mal, dass man jetzt schon zustimmt, wenn es zu irgendeinem Streit kommt, klage ich erstmal pauschal vor und finde es auch gut als Kunde, dass ich 20% Strafe bezahlen muss. Also so pauschalierte Geschichten, wo ich sage, das geht gar nicht, aber die sind natürlich in solchen Verträgen erstmal drin. Und wenn ich jetzt mit dem ins Geschäft kommen will, dann gibt es die Neigung mancher Geschäftsführer zu sagen, das mache ich jetzt, das riskiere ich jetzt einfach, es wird schon gut gehen.
Ja, auch wenn es möglicherweise unwirksam ist, weil sowas man als AGB gar nicht ohne weiteres unter Kaufleuten vereinbaren könnte in Deutschland.
Ja gut, es war einzelvertraglich.
Ne? Ja, okay. Aber selbst wenn es unwirksam wäre oder man ein Risiko der Unwirksamkeit hätte oder die Chance aus Sicht des Unternehmens, der dann zahlen muss, ist es dann erstmal unüblich, dass man sich da verklagt. Und
genau.
Also so wird das dann nicht gespielt im Zweifel. Das heißt, da hat man möglicherweise die Rechtsposition besser, als man denkt. Aber es hilft nicht wirklich was. Ja. Wie hat sich da das Verhältnis von Kunden zu mittelständischen Anbietern? Ist das so wie früher oder haben sich da auch noch mal ein bisschen die Machtverhältnisse geändert?
Also mein Empfinden ist, dass die sich schon verändert haben. Früher gab es noch sowas wie Handschlag oder man ist fair miteinander umgegangen, weil man halt wusste, man braucht den wieder. Und jetzt natürlich auch wahrscheinlich der Globalisierung geschuldet, man findet ja auch andere Anbieter. Und man findet auch Anbieter in Ländern, die richtig günstig sind und mittlerweile richtig gut. Ja, das ist ja ein Thema. Also wenn man früher noch gezwungen war, man muss den deutschen oder Schweizer Maschinenbauer nehmen, weil die einfach top sind und der Chinese kann das eh nicht, dann muss man heute feststellen, naja, der kann so manches. Wie er das dann erreicht hat, ist jetzt mal völlig dahin, durch eigene Entwicklung oder durch Copy und Paste. Ja. Aber es funktioniert und das wissen diese gerade. Ja, auch hier findet ja eine Zentralisierung statt. Es gibt ja immer mehr sehr, sehr große Unternehmen, die einkaufen. Die nutzen das und die spielen das gnadenlos. Die sagen dir dann auch, pass auf, der macht das für die Hälfte. Und dann musst du dem erklären, warum du vielleicht sogar ein bisschen teurer bist als das Doppelte. Ja. Und es gibt schon Fälle, wo die dann sagen, okay, das brauchen wir, aber das ist dann wirklich, da muss er einen guten USP haben und dann muss er ein sehr gutes Standing haben, vor allen Dingen gar nicht mehr so sehr am Einkauf, das ist übrigens wichtig, der Einkäufer ist der unwichtigste von den ganzen, aus meiner Sicht. Der ist dann der hinterher, der das Vertragswerk fertig macht, aber der Produktioner, der deine Maschine kauft, der Produktionsverantwortliche, der sagt seinem Chef dann schon, ich will aber die. Und dann wird der, wenn er nicht ganz dumm ist, auf den hören. Das heißt, es ist auch wichtig, an wen verkaufe ich eigentlich. Und deshalb, das ist ein Zweiklang. Es muss quasi dieser Produktioner oder der Techniker des Verkäufers müssen gut miteinander können. Die müssen das inhaltlich vereinbaren. Und dann müssen eben die Fachleute, sprich der Einkauf und eben in dem Fall hier die Geschäftsführung vom Anbieter, müssen dann gucken, wie sie das auch vertraglich auf die Reihe kriegen.
Wie läuft da die Kontaktpflege, die Anbahnung eigentlich ab üblicherweise?
Ja gut, ganz klassisch sind natürlich so Messen und Portale, aber die richtig guten Geschäfte, die kommen eigentlich über Menschen, die man kennt. Ja. Also die wechseln ja auch mal die Firma und dann hast du auf einmal einen neuen Kunden, weil der Mitarbeiter, der vorneweg bei A war, jetzt bei B ist und dann kommt die Anfrage rein. Aber natürlich ganz klassische Vertriebsprozesse, die ja vermehrt auch LinkedIn zum Beispiel, das ist auch so ein Thema, wo man halt die Leute eher ohne die 10 Vorzimmer kriegt, sondern direkt und wo man auch mehr auf Inbound-Leads geht, wo man sagt, wir machen uns interessant über Technologie, über Themen und dann kommt schon jemand, der das dann möchte.
Okay, das heißt insgesamt aber wird es schwieriger für den Mittelstand einfach, weil der mehr internationale Konkurrenz haben, dadurch Preisdruck und gleichzeitig bei Produkten, wo sich die alten Sachen nicht ohne weiteres mehr so verkaufen, wie das früher war.
Genau, und der Vertriebsdruck, das ist halt das Nächste. Meine Erfahrung ist der Vertriebsprozess. Ja. Also es gibt einen Vertrieb, ja, es gibt einen Vertriebsmensch. Meistens macht auch der Chef den Vertrieb noch selber. Das ist dann ganz katastrophal. Kann klappen, aber der hat ja eigentlich auch noch anderes Zeug zu tun. Einen richtigen Vertrieb gibt es bei diesen Hidden Champions, wie wir sie hier so gern haben, oft nicht. Also ich würde ihn nicht so bezeichnen. Da gibt es schon einen Menschen, der verantwortlich zeichnet, aber es gibt oft kein CRM. Es gibt keinen Prozess, wo ich sage, wie kriegen wir denn die Leads rein? Wie qualifizieren wir die? Wie gehen wir die an? Wie fassen wir die nach? Und so weiter. Das ist so, das habe ich selbst in so einer Größenordnung mehrfach schon gesehen, dass irgendwie 50 Millionen Aufwärtsumsatz, es zwar eine Vertriebsabteilung gab, die haben aber alles gemacht, aber keinen Vertrieb. Also das klingt jetzt lustig, aber das ist wirklich ja, schlimm in der Praxis dann. Weil das jemanden reinzukriegen, dass er jetzt auf einmal, sagen wir mal, Fleißarbeit machen muss, ja, Leads sortieren, reintüten, gucken, wo ich die herkriege, irgendwelche Kampagnen starten, auf Symposien rumhängen, Vorträge halten, was man halt so macht, um auf sich aufmerksam zu machen. Das hatte man ja auch nicht nötig viele Jahre. Die kommen dann schon zu uns. Ja, wir sind ja hier die Zampanos, ja, und das ändert sich halt schon, ja. Insbesondere, wenn man rundherum sieht, dass die Wettbewerber nicht schlecht sind.
Ja, klar. Also Vertrieb lief halt dann so, Ich setze mich morgens an meinem Schreibtisch und irgendwann klingelt das Telefon.
Ja, ich bringe da immer das Beispiel, die werden mich die Anwälte jetzt hassen, die machen ein Messingschild an die Türen, warten bis jemand klingelt. Ja? Das ist dann der Vertrieb. Ja. Also.
Ja. So läuft das idealerweise, genau. Das ist ja auch angenehm, wenn es so läuft. So schließt sich vielleicht auch wieder der Kreis, nicht? Die alten Stärken des Mittelstands, dass man eben so ein tolles Produkt hatte, dass keiner an einem vorbeikam, man keinen Vertrieb machen musste, der Kunde das Working Capital bezahlt hat und so weiter, die sind halt nicht mehr da.
Ja, und bei gleichzeitiger Transparenz, die wir jetzt ja haben. Also früher, da kannte man halt vielleicht nur 3-4 Anbieter, jetzt kennt man die ganze Welt. Ja.
Das ist so, und dann haben wir wieder eine spannende Folge über den Mittelstand aufgenommen. Vielen Dank euch.
Ja. Vielen Dank.
Danke.